Das ist aber auch meine Erfahrung in den letzten, jetzt mittlerweile 12 Jahren Politik, dass Leute, die einen gut finden, finden halt immer Gründe, warum sie einen gut finden. Und Leute, die einen scheiße finden, finden immer Gründe, warum sie irgendwas scheiße finden sollen. Ich kann halt nur sagen, was ich im Abgeordnetenhaus machen will. Das ist, wie gesagt, Innenpolitik. Das ist ein stärkerer Kampf für die Dekarbonisierung Berlins. Das ist ein Ausbau der Gewaltschutzambulanz an der Charité. Und das wäre dann tatsächlich noch die Frage, ne, so ein bisschen Neurodiversität in die, oder zumindest das Verständnis für Neurodiversität in die Berliner Verwaltung zu bringen. Ja, und dann kann man sich halt irgendwie überlegen, ob man das jetzt überzeugender findet als das, was Andreas Otto machen möchte.
Wer redet, ist nicht tot.
Fast auf den Tag genau 5 Jahre ist es her, dass ich die letzte Folge Lauers Büro veröffentlicht habe. Lauers Büro war eine lockere Reihe von Sendungen, in denen ich mit Christopher Lauer gesprochen habe. Der war damals bis 2016 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, saß darin für die Piratenpartei. Die Piraten sind 2016 in der Abgeordnetenhauswahl rausgeflogen, so auch Christopher. Der ist danach in die SPD gegangen, da ist er dann wieder rausgegangen. Nee, stimmt gar nicht, danach ist er erstmal arbeiten gegangen. Dann ist er in die SPD gegangen, dann ist er da wieder rausgegangen, dann ist er zum Grünen gegangen und jetzt will er direkt Kandidat für die nächste Abgeordnetenhauswahl, für die im Jahre 2021 werden. Hallo Christopher.
Hallo Holgi.
Fangen wir doch mal da hinten an. Du bist aus dem AGH raus, bist dann ja mal zur Axel Springer SE für ein Jahr, hast gedacht, nee, ist auch scheiße.
Das war sogar während des Abgeordnetenhauses.
Das war sogar während noch.
Ja, da war das Abgeordnetenhaus noch ein Halbtagsparlament und da konnte man quasi während man Abgeordneter ist, noch einer anderen Tätigkeit nachgehen.
Kannst du auch keinem erzählen, ne?
Kann man keinem erzählen, dass das mal legal war in Deutschland, aber so ist it. Don't hate the player, hate the game.
Ja.
Das haben sie jetzt geändert in dieser Legislaturperiode.
Hast du noch genug Einblick ins Abgeordnetenhaus, um zu sehen, ob das was genutzt hat?
Was mit dem, also die 5 Jahre Piratenfraktion oder dass ich da drin war?
Nee, dass es jetzt kein Halbtagsparlament mehr ist. Also du hattest damals auch immer gesagt, das nicht. Führt halt dazu, dass im Grunde das Parlament quasi handlungsunfähig ist und ja im Wesentlichen der Senat den Takt vorgibt und das Parlament nur noch abnickt.
Ob das jetzt real zu einer Stärkung des Parlaments geführt hat, kann ich nicht beurteilen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es de facto dazu geführt hat, dass die Abgeordneten natürlich besser dazu in der Lage sind, ihren Job zu machen, weil sie mehr Ressourcen zur Verfügung haben und weil sie auch eben ein, sag ich mal, volles Gehalt da ausgezahlt bekommen, sodass man nicht die ganze Zeit noch darauf schielen muss, okay, was ist denn jetzt hier möglicherweise eine Anschlussverwendung?
Hm. Dann gab es jede Menge Hate damals, weil viele Menschen nicht begriffen haben, dass die Axel Springer SE etwas anderes ist als der Axel Springer Verlag. Gehören zwar namentlich zusammen und so weiter. Es gibt Verbindungen, alle haben dich gehasst. Lange hast du es ja da nicht ausgehalten, dann bist du da raus. Was hast du danach eigentlich gemacht?
Naja, also ich sag mal, 2015 war ich ja bei Springer und 2016 habe ich dann nochmal ein bisschen Gas gegeben im Berliner Abgeordnetenhaus. Das war auch ganz lustig. Da war vor allen Dingen, denke ich, ein schönes Ereignis, dieses Organstreitverfahren, was ich mit dem Innensenat hatte, damals unter Frank Henkel, CDU. Da ging es ja um die Frage, darf ich als juristischer Laie eigentlich zu einer Akteneinsicht meine Mitarbeiterin mitnehmen, die Juristin ist und die mir dann also auch gewisse Sachverhalte erklären kann. Der Innensenat hatte mir das damals verweigert. Das war reichlich Slapstick, weil meine Mitarbeiterin ja nicht nur also eine qualifizierte Juristin war, sondern auch eine sicherheitsüberprüfte qualifizierte Juristin, weil die war auch die Mitarbeiterin für den Verfassungsschutzausschuss. Okay. Und da wirst du dann so sicherheitsüberprüft. Das heißt, die hatte sogar vom Senat beziehungsweise vom Berliner Verfassungsschutz hatte die den Stempel, okay, das ist eine vertrauenswürdige Person, der man auch geheim gehaltene Informationen anvertrauen kann. Und dann gab es da also eine längere Auseinandersetzung mit dem Senat erstmal. Also, und dann habe ich halt, dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, Leute, wenn ihr mich da nicht mit meiner Mitarbeiterin zur Akteneinsicht lassen wollt, dann gehen wir einfach vor den Verfassungsgerichtshof, ne? Und das war schön, weil der eigentlich ein ziemlich weitreichendes Grundsatzurteil gefällt hat, das also nicht nur für das Berliner Abgeordnetenhaus relevant ist, sondern auch die Akteneinsichtsrechte aller Abgeordneten in Deutschland stärkt. Und ich glaube, wie weitreichend das ist, ist noch immer nicht so richtig verstanden worden, weil der Verfassungsgerichtshof von Berlin damals urteilte, okay, du kannst nicht nur Mitarbeiter mitbringen, sondern auch elektronische Hilfsmittel. Ne? So.
Also, du kannst das, also die Akten abfotografieren, wenn du das möchtest.
Ja, das geht natürlich nicht, aber ich meine, elektronische Hilfsmittel ist natürlich relativ weit, ne? Und also auch die Frage, was ist alles ein elektronisches Hilfsmittel? Aber das sind jetzt so Feinheiten. Jedenfalls, das war 2016, denke ich, nochmal eine ganz, ganz schöner Ausklang meiner Zeit im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich meine, man muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, die Sommerferien fangen dann ja irgendwann an und ab dann war ja auch irgendwie Wahlkampf.
So, dann gab's, dann bist du raus aus dem Abgeordnetenhaus, dann bist du raus aus der Piratenpartei.
2014 aber schon.
Das stimmt, du warst ja noch im AGH, als du da raus bist.
Genau, ich war im Abgeordnetenhaus. Ich war sogar Landesvorsitzender damals der Piratenpartei und bin da auch angetreten im März 2014. Ich glaube, ich wurde mit einer Stimme Mehrheit gewählt. Ich bin da auch tatsächlich angetreten in der festen Überzeugung oder in dem Willen, die Berliner Piratenpartei 2016 wieder ins Abgeordnetenhaus zu führen. Hm. Das wäre in meinen Augen auch möglich gewesen. Das Problem ist halt einfach nur, die Piratenpartei war ja schon vor der Abgeordnetenhauswahl 2011 ziemlich dysfunktional und kaputt. Und hat es also auch in den 3 Jahren seit der Abgeordnetenhauswahl nicht geschafft, sich in irgendeiner Form zu professionalisieren. Und das war dann am Ende so, dass ich da als Vorstandsvorsitzender saß und mit Kollegen im Vorstand, es waren ja nur Männer, mit Kollegen im Vorstand dann darüber diskutieren musste, ob man eine Stromrechnung noch bezahlt aus dem Jahr 2013, von Vattenfall, wo man da irgendeine Immobilie angemietet hatte als Wahlkampfzentrale. Und also auch schon Schreiben reingekommen sind, ja, also wir eröffnen jetzt das gerichtliche Mahnverfahren, wenn sie demnächst mal nicht bezahlen und so. Und ich sagte, ich habe natürlich auch vor allen Dingen, weil die Piratenpartei 2013 war die verlorene Bundestagswahl und danach gab es nicht mehr so viel Berichterstattung über sie, aber wenn die Piraten ins gerichtliche Mahnverfahren kommen, weil eine Rechnung nicht bezahlt wird, das wäre auf jeden Fall nochmal Berichterstattung gewesen. Und ganz ehrlich, ja, das kann man ja auch niemandem erklären. Ne? Das kann man niemandem erklären, eine Partei, die im Abgeordnetenhaus ist. So, und dann hieß es immer, ja, das sind unberechtigte Forderungen. Und dann sagte ich, ja, das ist total toll, dann zeigt mir doch einfach eure Widersprüche, die ihr dann damals geschrieben habt und so. Es gab natürlich keine. Und das alles hat mich dann, und dann sind natürlich noch viele andere Sachen vorgefallen. Dann habe ich aber gedacht, so, nee, also wenn ich mit erwachsenen Menschen darüber diskutieren muss, ob man eine Stromrechnung bezahlt, ja, also das ist für mich nicht die Grundlage für politisches Arbeiten. Ne? Und wir hatten im Grunde genommen, also diese ganzen Konflikte, die man heute in der gesamten Gesellschaft erlebt, ne, also so diese Polarisierung zwischen links und rechts, dieses Lügen, was euphemistisch Fake News genannt wird, das haben wir alles in der Piratenpartei vorgeturnt, bevor es das, sag ich mal, in der gesamten Gesellschaft gab. Und das bedeutet, es gab auch damals so diesen Konflikt zwischen einem eher, sag ich mal, linken, progressiven und einem eher apolitischen, aber also die waren rechts und apolitisch. Das war eine komische Mischung.
Die, ja. Mindestens rechtsoffen habe ich die wahrgenommen.
Ja, rechtsoffen, apolitisch bis auf freie Fahrt auf der Datenautobahn, ja. Mhm. Und da war halt irgendwie klar, okay, der Laden ist irgendwie so dermaßen im Arsch. Da bringt es jetzt auch nichts, wenn ich jetzt noch anfangen würde, weiß ich nicht. Also ich hätte mich auf den Kopf stellen können. Mhm. Das hätte nicht mehr geklappt. Und wie gesagt, also dieses mit der Stromrechnung und so, solche Sachen, das war halt auf echt so einem Niveau, wo ich gesagt habe, so nee, also da möchte ich dann aber auch nicht als Vorsitzender mit meinem Namen verstehen, wenn sich hier der ganze Vorstand irgendwie querstellt, weil er der Meinung ist, das ist eine sogenannte unberechtigte Forderung. Hatte ich keinen Bock drauf, bin ich ausgetreten.
Bist du eigentlich in die SPD eingetreten, als du noch im Abgeordnetenhaus warst, oder war das danach?
Also technisch gesehen war ich noch im Abgeordnetenhaus, denn die neue Legislaturperiode beginnt nicht mit der Wahl, sondern die neue Legislaturperiode beginnt in der Regel immer erst so einen Monat nach der Abgeordnetenhauswahl. Da gibt es dann eine konstituierende Sitzung. Mhm. Das heißt, ich war bis zum Oktober, schlag mich tot, irgendwie 20. Oktober rum, 2016 war ich Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, obwohl die Wahl schon am 18. September war. Das heißt, streng genommen war ich also ungefähr einen Monat lang SPD-Mitglied im Abgeordnetenhaus. Das hatte jetzt aber keine tatsächlichen Konsequenzen, dass ich da jetzt zu irgendwelchen Fraktionssitzungen gegangen bin oder musste oder so. Ja, Also es kam quasi 2014 aus der Piratenpartei raus und im September 2018, einen Tag vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl, bin ich der SPD beigetreten.
Weil Katharina Barley, so steht es überall, dir einen sicheren Listenplatz für die dann nächste Bundestagswahl in Aussicht gestellt hat oder versprochen hat.
Dem war so.
Wenn die das nicht gemacht hätte, wärst du dann trotzdem in die SPD eingetreten?
Ich glaube schon. Also man muss dazu sagen, die SPD war damals tatsächlich die einzige Partei, wo FunktionärInnen auf verschiedenen Ebenen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hier Christopher, was machst du eigentlich nach der Abgeordnetenhauswahl 2016? Willst du nicht weiter Politik machen? Willst du es nicht vielleicht bei der SPD machen? So, mhm. Und das war also verschiedene Ebenen, ne? Also vom einfachen Mitglied im Kreisverband bis hin zu Leuten da auf Bundesebene und aber auch auf Landesebene hier in Berlin. Ja. Da wurde alles Mögliche diskutiert. Ob ich nicht vielleicht sogar noch auf die Abgeordnetenhausliste 2016 kommen könnte. Also weil ich habe ja mit denen jetzt was länger gesprochen.
Ja, klar. Ne?
Also ich glaube, die Gespräche mit der SPD, die haben irgendwann so im Oktober 2015 angefangen, mhm.
Also knappes Jahr vorher, ja.
Das war so ein einjähriger Prozess, wo so verschiedene Sachen ausgelotet worden sind. Und das mit dem Bundestagsmandat, das habe tatsächlich auch gar nicht ich dann da an der Stelle so zur Sprache gebracht, sondern es war halt dann am ersten Treffen mit Katharina Barley. Und ich meine, ich habe mich natürlich gewundert und habe aber gleichzeitig gedacht, ja gut, die ist die Generalsekretärin dieser Partei, die wird ja schon wissen, worüber sie redet.
Warst du da naiv?
War ich total naiv, ja klar. Aber ich meine, war ich total naiv, aber gleichzeitig habe ich gedacht, so ja, warum denn jetzt nicht, ne? Also es ist ja jetzt nicht so. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit dem, was ich da im Berliner Abgeordnetenhaus gemacht habe, verstecken muss. Ich war damals sicher mehr als jetzt noch ein bekannter deutscher Politiker. Also mein Wechsel zur SPD gab es eine DPA-Meldung, die also dann auch bundesweit in noch der hinterletzten Zeitung abgedruckt worden ist. Also das war schon eine politische Nachricht, dass ich jetzt zur SPD wechsle. Und natürlich war das naiv zu glauben, dass wenn mir da die Generalsekretärin sagt, ja, hier Bundestagswahl und so. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, so, Naja, also wenn jetzt die, weißt du, ich habe mir immer gesagt, wenn die SPD nicht in der Lage ist, mich in irgendeiner Art und Weise konstruktiv zu integrieren in die Parteistrukturen, dann sagt das am Ende mehr über die SPD aus als über mich.
Ja, weiß ich nicht. Also, es kann denn eine Partei nicht eher erwarten, dass man sich selbst konstruktiv einzubringen versucht? Also ist
ja
eine Bringschuld des Einzelnen dann? Also.
Ja, das habe ich ja gemacht. Aber hier in Pankow an der SPD-Basis hat man mir ja relativ früh zu verstehen gegeben, dass man da also überhaupt gar keinen Bock auf mich hat.
Okay.
Irgendwann wurde es mir dann auch zu doof, ne? Also wenn du, weiß ich nicht, ich habe irgendwann mal 2012, weißt du, da waren wir gerade im Abgeordnetenhaus, Piratenpartei stand irgendwie bundesweit bei so 10%, stand im Abgeordnetenhaus in Berlin bei 15% vor den Grünen, ja, war irgendwie drittstärkste Kraft.
Kann man sich heute auch gar niemand vorstellen.
So. Nö, kann man sich heute tatsächlich nicht mehr vorstellen. War, und sorry, dass ich das jetzt mal so platt sage, aber ich hatte halt einfach dicke Eier, ne?
Ja, klar, also, konnte man auch überall sehen, ne?
Ja, ich hatte halt irgendwie dicke Eier und dementsprechend habe ich mich verhalten und dann.
Ja, zu jung, zu erfolgreich,
Lars, ja. Twitterte der Lars Klingbeil so, ja, also, irgendwann würden wir ja eh alle bei der SPD landen und hat mich dann damals dieses Memes Hit Adolf Hitler finds out bedient, aber das haben wahrscheinlich die Leute auch nicht verstanden und habe dann zu ihm als Antwort getwittert, eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Ja. So, also was natürlich halt so ein Mackerspruch ist, ne? Ja. Und was auch wahrscheinlich nicht so ernst gemeint war, ne? Also wenn man jetzt die Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt so überprüft.
Ja, aber es lässt sich halt sehr gut taktisch missverstehen, das, ja.
Ja. Und das, weißt du, wenn man sich dann zum 25. Mal gegen irgendwelchen aggressiv auftretenden SPD-Mitgliedern, und das war ja 2016, 2017, ne, wenn man sich dann da rechtfertigen muss, was man mal irgendwie vor 5 Jahren getwittert hat, aus so einer Mackerlaune heraus, dann vergeht einem irgendwann die Lust. Also ich habe mich da angeboten, das war überhaupt kein Problem. Also ich hätte da auch im Bundestagswahlkampf gerne mich entsprechend eingebracht. Ich habe mich damals auch mit dem Abgeordneten hier aus dem Wahlkreis, den er zwar nicht holt, aber er ist gut genug vernetzt, damit er dann über die Liste trotzdem reingekommen ist, habe mich dann auch mit diesem Klaus Mintrup getroffen und dem auch angeboten, hier, ich bin ja noch bestens vernetzt, so, wenn du mal irgendwas lancieren willst, was du so thematisch machen möchtest. Man muss sich daran erinnern, dieser Wahlkreis hier, Pankow, der ging ja nicht immer an die Linkspartei. Das ist ja der alte Wahlkreis von Wolfgang Thierse. Früher war das hier mal ein SPD-Wahlkreis zur Bundestagswahl. Aber die SPD befindet sich ja auch seit spätestens der Bundestagswahl 2017 in so einem Auflösungsprozess, teilweise mit zweistelligen Stimmanteilverlusten von einer Wahl zur nächsten, sowohl auf Abgeordnetenhausebene als auch auf Bundesebene. Und man war da, so habe ich das zumindest erlebt, also mal abgesehen von der sehr feindseligen Stimmung mir gegenüber, war man da auch irgendwie vollkommen unfähig, mal das kritisch zu analysieren, woran das denn liegt, ne, dass man ständig Wahlen verliert. Und das kannte ich halt auch noch von den Piraten. Und ich meine, dann wurde 2017 wurde dann dieser Erneuerungsprozess da angekündigt nach der verlorenen Bundestagswahl.
Ach, mit diesen
SPD erneuern und dann gab es irgendwelche
diese Camps Räte und diese Eintrittscamps waren das genau, ja.
Camps und bla und so, ne? Also hat sich alles so ein bisschen, es gibt im Internet so eine Webseite irgendwie something something Wirtschaftslexikon. Da gibt's einen schönen Artikel über den sogenannten Organizational Burnout, ja. Mhm. Und so eine letzte, wie sagt man das, eine der Erscheinungen beim Organizational Burnout, bevor irgendwie alles komplett kollabiert, ist dann der Aktionismus, ne? Und dieses SPD-Erneuern war halt purer Aktionismus, wo mir halt auch, sag ich mal, lang gediente GenossInnen gesagt haben, ja, ja, sowas habe ich schon, weiß ich nicht, vor 20 Jahren bei den Jusos geschrieben, was sich jetzt alles ändern muss, ne? Und geändert hat sich natürlich irgendwie nichts. Und nachdem dann also auch bei der Europawahl einen zweistelligen Rückgang gab, prozentual bei der SPD, wobei ich, man muss sagen, ich war dann ab, also 2016, 2017 habe ich es noch irgendwie versucht, mich da irgendwie reinzufinden in die SPD, und dann war ich aber auch relativ schnell da so eine Karteileiche und habe mir das dann vor allen Dingen 2018 also auch nur noch aus der Ferne angeschaut, weil ich habe ja vor der Abgeordnetenhauswahl habe ich ja ein Studium angefangen in Berlin, Kultur und Technik mit Schwerpunkt Wissenschafts- und Technikgeschichte. Und dann habe ich mir halt mal so vorgenommen, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, wenn ich da mal wenigstens meinen Bachelor machen würde, wenn ich das schon so lange studiert habe. Hatte also auch festgestellt, dass ich gar nicht mehr so viele Veranstaltungen besuchen muss, und habe dann also 2017, 2018 habe ich halt meinen Bachelor zu Ende gemacht, und dann habe ich halt 2018 angefangen, meinen Master zu machen. Und habe mich halt vor allen Dingen darauf konzentriert. Ja, das war dann vielleicht auch so ein bisschen Flucht. Und dann bin ich halt 2019, nachdem also es bei der Europawahl also auch wieder überhaupt gar kein Fehlerbewusstsein gab, ja, dafür, dass man jetzt irgendwie 11 Prozentpunkte bei der Wahl gerade verloren hatte, habe ich mir dann halt irgendwie so gedacht, ja komm, fuck it. Also dann, also auch vor allen Dingen, weil man ja auch irgendwie erlebt hat, sowohl bei der Aufstellung der Bundestagslisten als auch bei der Aufstellung hier für die Europawahl, ja, es wurde zwar irgendwie viel von Erneuerung dann da irgendwie geredet, aber das hat sich ja nicht wirklich also auch personell irgendwie dargestellt oder so, ja. Und also ich hatte dann da eh keinen richtigen Kontakt zu dieser Partei, und dann habe ich gedacht, so, nee, also dann brauche ich ja auch nicht 100 Euro im Monat Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Ja.
Bist du dann direkt rüber zum Grünen?
Nein. Ich bin 2019 bin ich halt ausgetreten und habe das auch gar nicht so an die große Glocke gehängt, und bin im Sommer 2020 beigetreten. Da habe ich aber diesmal tatsächlich auch von niemandem irgendwelche Angebote oder sonst irgendwas bekommen, sondern habe das halt einfach gemacht, weil was mich halt seit 2017 sehr intensiv beschäftigt, also seit dem Dürresommer 2017 sehr intensiv beschäftigt, ist halt diese Sache mit dem Klimawandel und diese Klimakatastrophe. Und ich nehme das äußerst ernst und bin auch tatsächlich der Meinung, ich habe da ja 2019 auch was mit dem Emanuel Heisenberg drüber geschrieben und veröffentlicht, ich bin halt tatsächlich der Meinung, dass wir Berlin bis 2030 komplett dekarbonisieren müssen, wenn wir noch irgendwie ansatzweise eine Chance haben wollen, das mit dieser Klimakatastrophe in den Griff zu kriegen. Und ja, dann kann man irgendwie darüber diskutieren, ja, aber die Chinesen, die haben ja auch Kohlekraftwerke und so, das ist mir aber egal. Ich kann halt nicht von Berlin-Prenzlauer Berg aus ein Kohlekraftwerk in China abschalten. Ich kann nur die Kohlekraftwerke in Berlin abschalten, von denen wir noch zwei haben. Und ich kann Berlin energetisch komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Und wenn Deutschland als noch immer G8-Nation das irgendwie hinkriegen sollte, seine Hauptstadt innerhalb von 10 Jahren zumindest CO2-neutral zu machen, ja, dann hätte das mit Sicherheit auch ausstrahlende Wirkung auf andere Länder. Wenn wir aber bis 2030 da gepennt haben sollten, wird's in meinen Augen sehr finster.
So, und das leistet in deinen Augen, ist keine andere Partei als die Grünen dazu überhaupt in der Lage, sowas zu leisten, beziehungsweise sowas voranzutreiben, sonst wärst du da ja sicherlich nicht drin. Ne?
Ich weiß nicht, ob es eine andere Partei gibt außer den Grünen, die das vorantreibt. Ich glaube auch, dass es bei den Grünen sehr schwierig werden wird, weil du dann immer diese realpolitischen Zwänge in Anführungszeichen hast, wo man sich dann möglicherweise, ich meine, schau dir an, wie jetzt irgendwie Anton Hofreiter durchs Dorf getrieben worden ist, weil er gesagt hat, weil er Verständnis dafür gezeigt hat, dass jemand in Hamburg Nord sagt, ja, also hier bauen wir jetzt mal keine Einfamilienhäuser hin, sondern irgendwie
mehr Familienhäuser
mit Wohnung, wo man, Klammer auf, noch dazu sagen muss, das ist eh so eine auch Debatte für die oberen 10.000, weil kein normaler Mensch kann sich ein Einfamilienhaus da leisten und kein normaler Mensch kann sich dort eine Wohnung leisten. Also ist das auch schon so ein bisschen verlogen, diese ganze Debatte, ne? Also, dass man jetzt so tut, so nach dem Motto, der böse Anton Hofreiter, der will jetzt hier irgendwie den armen, weiß ich nicht, Frauen beim Aldi an der Kasse, die
Einfamilienhäuser, die Villen im Tessin wegnehmen,
ja. Die Villen im Tessin wegnehmen. So, und ich weiß nicht, ob es die Grünen irgendwie hinbekommen, aber wenn eine Partei, dann die Grünen. Also ich meine, die CDU und die FDP labern alle irgendwie rum von wegen so Innovation. Ja, das ist so dieses magische Denken, so da kommt die gute Innovationsfee und dann wird das schon alles. Ja, dann ist das auf einmal so weg und deswegen sage ich auch magisches Denken, weil es natürlich irgendwie kompletter Quatsch ist, weil die Innovationen, mit denen man den Treibhausgasausstoß senken kann, die sind ja alle schon da. Ne? Ja. Also Solarzellen sind da, Windräder sind da, Wärmedämmung für Häuser ist da, Kraft-Wärmepumpen sind da,
es ist alles da.
Ja, das sind aber auch so Sachen, Holgi, wenn man sich schon wenigstens nicht darum kümmert, den CO2-Ausstoß radikal zu senken, dann muss man sich aber trotzdem damit auseinandersetzen, wie gehen wir mit den Folgen des Klimawandels um? Und die Folgen des Klimawandels sind spürbar. Es müssen in Pankow, aber auch in anderen Bezirken Berlins, hunderte, tausende von Bäumen gefällt werden, weil die verdürren. Du kannst aber auch nicht das Gießen der Bäume an Kreti und Pleti überlassen, weil, also die machen das zwar, aber wenn sich die Leute nicht absprechen, hast du so Situationen wie in Frankfurt am Main, wo dann im Sommer auf einmal das Wasser ausgeht, wenn alle Leute anfangen, literweise Wasser auf die Straßenbäume zu kippen. Ja. So, das heißt, du musst dir überlegen, bei den veränderten klimatischen Bedingungen in Berlin, was für Bäume pflanzt du an? Weil Bäume sind halt eben das sind die Dinger, die die Stadt runterkühlen. Ja, du kriegst eine Stadt nicht anders runtergekühlt, außer vielleicht
durch solche riesigen Flächen wie das Tempelhofer Feld. Also das funktioniert tatsächlich auch noch, aber du brauchst dazu auch eine riesige Fläche, ja.
Ja, oder der Golfstrom lässt noch mehr nach als jetzt bereits vorhergesagt. Ja. Und wir werden hier ein Winterwunderland, dann haben wir noch mal ganz andere Probleme. Mal angenommen, das bewegt sich alles noch in so halbwegs beherrschbaren Dimensionen, dann muss Berlin und andere deutsche Städte auch müssen ja eh umsteuern. Weil dann musst du dir überlegen, was für Bäume pflanzt du, wie bewässere ich die, ja, wie stelle ich eine Wasserversorgung einer 3,5 bis 4 Millionen Stadt sicher, wenn wir durch Dürre weniger Grundwasser haben und so weiter und so fort. Das sind alles sehr spannende Fragen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Ich habe ja auch in meiner Zeit im Abgeordnetenhaus mich mit so Fragen beschäftigt, Katastrophenschutz, ne? Also wie.
Ja, stimmt, du warst das mit der Zombie-Apokalypse, ne?
Ja, ich war das mit der Zombie-Apokalypse. Da stehe ich auch nach wie vor zu dieser Anfrage. Ich finde die auch noch immer sehr gut. Ich würde die auch jederzeit wieder stellen, weil der Punkt ist ja ganz klar, wenn eine Stadt auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet ist, dann ist sie auch, weiß ich nicht, auf ein Coronavirus vorbereitet oder auf einen sehr langen Stromausfall oder sonst irgendwas. Leider hatte die damals von der CDU geführte Gesundheitsverwaltung nicht ganz so viel Humor.
Bei den Rechten, das kann ja gar nicht sein.
Bei der CDU, das ist doch gar nicht möglich. Wie kann das sein? So, und also will damit sagen, so Themen wie Katastrophenschutz und so und einfach auch unwahrscheinliche Ereignisse, die interessieren mich halt schon, ne? Weil irgendwann passiert es dann halt doch, irgendwann hast du dann die Pandemie, ne? Und dann hast du auf einmal nämlich Arschlecken 250, weil alle immer gesagt haben, ja, wieso? Pandemie gibt es doch eh nicht. Ne?
Ja, außerdem so, ist Deutschland auf alles super vorbereitet. Das haben wir ja gelernt
außerdem
in den letzten
auch,
12 Monaten.
Das haben wir super gelernt, ja. So, genau.
Als du in die Grünen, also den Grünen beigetreten bist, so nennt man das. War das da direkt dein Plan, auch als Direktkandidat dich aufstellen zu lassen oder zu kandidieren?
Ja,
also oder hast du gesagt,
ich
guck jetzt erstmal was?
Nee. Also ich hab mir gesagt, so komm, also eigentlich, wie gesagt, eigentlich wollte ich ja 2020, beziehungsweise noch anders gesprochen, 2019 gab es ja Ende des Jahres diese Start-up-Menschen aus, ich glaube, Neukölln oder Kreuzberg, die dieses Olympia 2020 gemacht haben.
Und nicht. Und
sagt ihr das noch?
Ja, das war dieses, diese Kondomhersteller, die da diese, ja.
Mhm. Stimmt, für Hygieneprodukte.
Genau.
Hygieneprodukte
Entrepreneur. Ich hab, was ist da eigentlich draus geworden? Ich habe immer gedacht, komisch, sieht aus wie das Fyre Festival.
Ja, das war auch das Fyre Festival 2020.
Alles klar. Na gut, da ist die Pandemie Moment, dazwischen gekommen.
Also da gibt's ja Saved by the Pandemie. Also da gab es gibt glaube ich so eine Doku jetzt auf TV Now oder Join oder irgendwie sowas. Mhm. Ich habe sie mir aber nicht angeguckt, weil ich diese Bezahlsender nicht habe. Ist aber auch egal. Jedenfalls, ich habe mich damals schon ziemlich krass darüber aufgeregt, weil der ursprüngliche Plan war ja, für die Leute, die sich nicht mehr dran erinnern, dass sich halt 90.000 Menschen im Olympiastadion versammeln und dann dort Petitionen für das Online-Petitionssystem des Deutschen Bundestages unterschreiben.
Ja. Ja.
Und ich habe mal so wirklich ganz konservativ über den Daumen gepeilt. Also wenn jetzt 90.000 Menschen auch von außerhalb nach Berlin kommen, ja, mhm, und halt eben Geld für diese Veranstaltung ausgeben, ja, also Eintritt und dann die Übernachtung und Fahrt und sonst was, ne, dann warst du da schnell bei irgendwie so 14 Millionen Euro, die da für ein Wochenende irgendwie auf den Kopf gehauen wurden.
Ja.
Aber selbst wenn ich mich komplett verrechnet haben sollte und es nur 7 Millionen Euro gewesen wären, dann wäre das noch eine ziemliche Stange Geld gewesen. Nur mal zum Vergleich, die Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hatte ein Budget von 1,2 Millionen Euro im Jahr und davon haben wir, weiß ich nicht, 10, 20 Mitarbeiter finanziert. Ja. Mhm. Will damit sagen, wenn dein Ziel es tatsächlich ist, irgendwas an der Klimakatastrophe zu ändern, ja,
dann kannst du mit 7 Millionen mehr machen, als Leute im Olympiastadion zusammenzubringen.
Genau, da kannst du für 7 Millionen Euro kannst du dir irgendwie 5 bis 10 JuristInnen einstellen, die dann 7 Jahre lang lustige Gesetze schreiben. Und da kam mir dann in den Sinn, ja, also eigentlich müsste man sowas wie eine NGO machen, die also das dann genau macht, ja, also die im Grunde genommen so arbeitet wie eine Fraktion, aber eben beschränkt auf ein Thema, damit das Ganze gemeinnützig ist. Und das war bei mir auch relativ weit schon, wie sagt man, gediehen. Ich hab mich da mit so einer Kanzlei, die Ahnung von so Firmengründungen hat, zusammengesetzt, habe da auch Geld in die Hand genommen. Und die Satzung ist im Grunde genommen da, ne? Also ich wollte eine GmbH gründen, die Gesetze für Zukunft heißt. Und ja, dann halt eben so Sachen wie eine Solarpflicht schreiben lassen.
Ja. Ja?
Und dann halt ins Abgeordnetenhaus gehen und sagen, hier Leute, einmal Solarpflicht, bitte einmal beschließen oder Volksbegehren. Ne?
Ja.
Und das kannst du dann, und dann könnte man sich halt, wie gesagt, systematisch überlegen, okay, bei welchen Gesetzen hat denn das Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz? Ja, wie können wir mit klugen Gesetzen den CO2-Ausstoß dieser Stadt drastisch reduzieren? Ich habe mich ja zum Beispiel jetzt sehr darüber gefreut, dass es jetzt auch so ein Volksbegehren geben soll, wo der Verkehr aus dem
Berlin autofrei, was eigentlich Berlin autoarm bedeutet, ja.
Ja, also Berlin mit weniger Autos.
Genau.
Habe ich mich auch irgendwie drüber gefreut. Wie gesagt, das wollte ich machen. Das einzige Problem war tatsächlich, also einmal mein Privatleben, worauf ich nicht eingehen kann, weil ich öffentlich nicht über mein Privatleben spreche, weil ich Also letzten Monat oder vorletzten Monat habe ich so einen Brief vom LKA bekommen, politisch motivierte Kriminalität.
Das ist
ein schöner Versprecher. politisch motivierte Kriminalität rechts, und die werten ja jetzt dann auch immer diese Benennungslisten, die sie dabei diversen Nazis finden, aus.
Ja.
Und machen dann die werten die aus und informieren dann auch die Leute, die auf diesen Benennungslisten stehen. Ne? Und da habe ich also jetzt vor kurzem wieder eine Nachricht darüber bekommen, dass ich da auf irgendeiner rechten Benennungsliste stand, zum Glück nicht mit meiner Adresse. Das heißt, ich muss zum Glück nicht umziehen. Ja, aber ich habe seit 2013, da habe ich meine erste Morddrohung bekommen, als ich Fraktionsvorsitzender war. Ich habe seit 2013 eine Adressdatensperre, und es ist auch gut so, wenn man sich anguckt, wie es Leuten ergeht, die die Rechten auf dem Kieker haben und die dann von denen terrorisiert werden.
Ja. Ne?
So. Und das bedeutet, also aus privaten Gründen, weil ich meinen Master fertig machen musste und dann nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie, die war im Grunde genommen der Hauptgrund, ja, kam es da noch nicht zu dieser Gründung. Das ist für mich aber nach wie vor eine Option, weil ich das für eine gute Idee halte. Jetzt, wo ich mit dem Master fertig bin, habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und Energie, da wieder nach Leuten zu suchen, die Bock auf so eine Anschubfinanzierung haben, weil das ist halt das größte Problem. Ich hatte da Leute, die
Die 7 Millionen musst du halt erstmal haben, ne?
Ja. Ja, also mir geht's ja nicht um 7 Millionen, aber es würde ja reichen, wenn du am Anfang irgendwie Leute findest, die sagen, okay, pass auf, ich schmeiß da mal irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro drauf, ja. Aber und ich hatte da auch Leute, aber durch Corona hatte sich das dann irgendwie alles verändert.
Mhm.
Ja? Und dann blieb das erstmal auf Eis. Und dann habe ich mir aber im Sommer 2020, als es dann wieder so heiß war, gedacht, so, nee, da musst du aber mal was machen. Und ich sehe es tatsächlich unter dem Aspekt, ich habe nichts zu verlieren. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich habe ja den Zeitrahmen skizziert. Wir haben jetzt die nächsten 10 Jahre Zeit. Also was soll ich mich dann darüber ärgern, wenn ich es nicht versucht habe? Und also, weil ich kenne mich, ne? Wenn ich es nicht versuche, dann ärgere ich mich einfach drüber, dass ich es nicht versucht habe, und dann
Das heißt, für die Grünen ins zu kandidieren und ins möglicherweise ins Abgeordnetenhaus einzuziehen, ist die Ersatzhandlung für die ausgebliebene Gründung dieser gemeinnützigen GmbH?
Nee, nicht wirklich, aber ich habe also so teils. Also das ist auf jeden Fall jetzt mal mein Versuch, einmal wieder politisch zu wirken, aber auch eben konkret im Abgeordnetenhaus was zu verändern. Weil ich meine, ich sehe ja den Unterschied. Ich sehe ja, wie die Themen Funkzellenabfrage, Kameraüberwachung, stille SMS, also diese gesamten Überwachungsgeschichten im Innenausschuss, der Polizei, ja, die für die Staatsanwaltschaft durchführt, wie die diskutiert worden sind in der Berliner Öffentlichkeit und Medienöffentlichkeit, als ich noch im Abgeordnetenhaus war und diese Themen ständig beackert habe, und wie diese Themen im Moment diskutiert werden.
Ne? Gar nicht, oder?
Und das ist halt einfach, wo ich dann halt einfach sage, ja, es macht dann am Ende des Tages schon einen Unterschied, wer da im Parlament sitzt, auch als Person, und welche Themen diese Person bearbeitet. Und das ist natürlich für mich dann da auch eine Motivation. Ne?
Aber hast du da nicht das Problem, den Direktkandidaten verstehe ich ja immer so, dass er die Interessen meines Bezirks mehr oder minder unmittelbar im Abgeordnetenhaus vertritt. Wäre mit den Themen, mit denen du da rein willst, nicht eine Liste, also ein Listenplatz sinnvoller, dass du gar nicht erst auf den Bezirk verpflichtet bist, sozusagen, weil du musst dich dann den ganzen Kleinkram kümmern und hast dann weniger Zeit, dich um das Große zu kümmern, was du eigentlich.
Ja, wir machen mal andersrum. Also am vergangenen Dienstag, am 23. Februar, gab es ja eine erste Kandidatinnenvorstellung in Pankow. Da sprach halt auch Bettina Jarasch am Anfang und die stellte halt nochmal klar, oder und es sprach auch der Kreisverbandsvorsitzende, und die haben auch nochmal ein bisschen so das Prozedere erklärt, beziehungsweise haben nochmal auch ein bisschen erklärt, wie so die Perspektive ist, und die meinten so, naja, also wenn man nicht für einen Wahlkreis aufgestellt wird in Pankow, dann wird es von dem Kreisverband auch keine Unterstützung geben für einen Listenplatz. So.
Okay.
Mit der Begründung, also erstens, die Leute, die irgendwie auf sicheren Wahlkreisen sind, werden auch nicht über die Liste abgesichert dieses okay. Jahr. Und Leute, die eben keinen Wahlkreis bekommen haben, sollen auch nicht bei einer Kandidatur für die Liste unterstützt werden, weil so wird begründet, naja, wenn du schon nicht das Backing des Kreisverbandes hast für eine Kandidatur auf einen Direktwahlkreis, dann ist es ja auch Quatsch, da zu kandidieren. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich dann, wenn ich hier nicht gewählt werden sollte, kann ich natürlich noch immer mich auf die Landesdelegiertenkonferenz, die das dann sein wird, irgendwie hinstellen, auf die Aufstellungsversammlung der Liste und trotzdem kandidieren.
Ne? Okay, verstehe. Mhm.
Mindert dann aber natürlich meine Chancen, irgendwie gewählt zu werden, nochmal. Also deswegen nehme ich das mit dem Wahlkreis schon ernst. Und ja. Jetzt ist es so, dass nach einiger Verwirrung und der Frage, für welchen Wahlkreis ich denn kandidiere, ich mich entschieden habe, das schon nach dem Wohnortprinzip zu machen und dann für den Wahlkreis Pankow 6 jetzt zu kandidieren. Und ich lebe hier seit 2013, also seit mittlerweile jetzt 8 Jahren. Und ich kann sagen, ja, der Wahlkreis und die Präsenz im Wahlkreis ist wichtig. Ich habe aber auch natürlich kein Problem damit, an einem Ort wichtig zu sein, wo ich eh die ganze Zeit durch die Gegend laufe. Bei Corona jetzt ein bisschen natürlich weniger als vorher. Ne? Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich Wahlkreisarbeit im Abgeordnetenhaus zumindest in der letzten Legislaturperiode, als ich noch Abgeordneter war, tatsächlich so erlebt habe, dass dann also versucht haben, Wahlkreisabgeordnete Kohle für irgendwelche Projekte da in den Kreis halt zu schaffen.
Ja, klar, ne? Ja. So.
Ich finde, da muss man sich dann ehrlich machen, was man jetzt unter Wahlkreisarbeit da irgendwie versteht. Und oft ist es auch, sag ich mal, eine Problematik, zum Beispiel jetzt beim Thema Bauen. Da ist dann wieder die Bezirksverordnetenversammlung in Pankow für den Bezirk zuständig, ja. Also was jetzt Bebauungspläne und sonst irgendwelche Sachen angeht. Ne? Mhm. Ich habe kein Problem mit Wahlkreisarbeit oder Präsenz im Wahlkreis oder mit Leuten im Wahlkreis über ihre Probleme zu sprechen, ja. Mhm. Aber ich finde, oder sagen wir mal so, ich habe irgendwie wahrscheinlich ein zu nüchternes Politikverständnis oder ein zu nüchternes Verständnis von der Arbeit des Abgeordneten. Ne? Also mir ist irgendwie klar, dass das gerade, glaube ich, in so größeren Parteien wie der CDU und der SPD das Verständnis eines Wahlkreisabgeordneten irgendwie die ist, dass man natürlich dann die ganze Zeit dort auf jedes, was auch immer, Fest geht und mit allen nochmal ein Bier trinkt und sonst irgendwas und sich halt
klüngeln. So
richtig schön ja. an alle anbiedert.
Ne? Ja, ja, Klüngel. Ja.
Ich habe immer mir so gedacht, naja, okay, was ist euch wichtiger, dass ein Abgeordneter seine Arbeit im Parlament macht, natürlich auch für den Wahlkreis, ja. Oder dass er mit euch, weiß ich nicht, Bierchen trinkt und euch dabei das Blaue vom Himmel verspricht. Ne?
Ja.
Und dann hinterher an der Realpolitik scheitert, weil die Zeit, die er mit Bierchen verbracht hat, die konnte er nicht mit Arbeit im Parlament irgendwie ja. verbringen. Und ich bin da nicht der Typ für. den Leuten irgendwie Zucker in den Arsch zu blasen. Ich krieg das halt einfach nicht hin. Ich finde es dann unaufrichtig und deswegen mache ich es dann auch nicht. Mhm. Ne? So. Und ja, nichtsdestotrotz, ne, also wenn ich jetzt über Innenpolitik rede oder darüber, dass man die Stadt irgendwie umbauen muss, dann gibt es natürlich auch in diesem Wahlkreis hier, in dem Wahlkreis 6, wo der Helmholtzplatz ist, gibt es natürlich irgendwie so Fragen, zum Beispiel städtebauliche Kriminalprävention. Ich weiß nicht, wie es im Moment am Helmholtzplatz aussieht, aber also weil ich aufgrund der Pandemie da jetzt länger nicht mehr war. Aber ich habe das zumindest so in Erinnerung, dass es dann natürlich auch so eine Trinkerszene gibt, die sich dann im Sommer dort trifft, ne? Und dann müsste man sich tatsächlich mal die Frage stellen, okay, kann man denn den Helmholtzplatz nicht, wie zum Beispiel auch den Leopoldplatz in Mitte oder andere Plätze in Mitte, dahingehend umgestalten, dass man dort ein friedliches Zusammenleben zwischen Trinkerszene und, weiß ich nicht, Kindern, die da auf dem Spielplatz rumturnen, hinkriegt und so, ne? Das sind aber ganz offen gesprochen für mich so Sachen, die macht man an der roten Ampel, ne? Also, will sagen, die macht man halt, das ist dann so Tagsgeschäft.
Ja.
Ich halte es für durchaus wichtiger, dass Abgeordnete im Parlament dann also auch tatsächlich die großen Linien verfolgen, ne? Mhm. Und, die Bewohnerinnen und Bewohner des Prenzlauer Bergs sind genauso von der Funkzellenabfrage, stille SMS und sonst irgendwas betroffen wie Leute in Charlottenburg, Wilmersdorf oder Friedrichshain-Kreuzberg.
Ne? Abgesehen von dem Klimathema, wäre das dann auch dein altes Leib- und Magenthema Innenpolitik, was du im Abgeordnetenhaus machen wollen würdest, wenn du reinkommst?
Ja.
Okay.
Ja, also das hat einfach den Grund, ich habe das ja vorhin schon angesprochen, also ich will wieder eine stärkere öffentliche Debatte über Überwachungsmaßnahmen, ich will eine stärkere öffentliche Debatte über rechte Netzwerke in der Polizei. Ich finde das sehr schwierig, wenn da jede Woche irgendwelche Chatgruppen auftauchen. Ja. Bei denen man sich irgendwie fragen muss, wie sieht's denn mit der politischen Orientierung dieser Menschen aus? Und es wurde dann da ja in der Vergangenheit immer gesagt, so ja, da brauchen wir dann noch eine Studie über rechte Strukturen oder sonst was in der Polizei. Ich finde, ja, so eine Studie kann man meinetwegen machen, aber gehandelt werden muss halt jetzt.
Ja. Ne?
Weil offenbar gibt es ja einen wie auch immer gearteten Prozentsatz in der Polizei, der nach rechts offen ist oder auch sogar stramm rechts ist. Und das ist natürlich irgendwie kein Zustand. Insbesondere in einer Stadt wie Berlin, wo du so wahnsinnig viele Menschen mit Migrationsgeschichte hast.
Wie würdest du handeln? Also wenn du sagst, langfristig ist klar, also langfristig muss es dann in die Ausbildung, da muss halt einfach mehr, aber wie würdest du das Problem jetzt versuchen zu lösen?
Ja, also
ich unabhängige Beschwerdestelle?
Also ja, ich glaube, Berlin kriegt ja jetzt endlich auch mal einen Polizeibeauftragten oder eine Polizeibeauftragte, da weiß ich aber nicht, wie der Antrag, ob der jetzt schon durch ist oder nicht. Mhm. Eine unabhängige Beschwerdestelle ist auf jeden Fall ein erster Schritt, aber da ist es dann ja meistens so, dass du Betroffene hast, ja, weiß ich nicht, du wirst bei einer Kontrolle angehalten und dann auf einmal rassistisch beleidigt oder so, ja, und dann hast du da hier, ne, he said, she said, ja? Dann ist die Frage, woran lag's denn jetzt? Und dann verläuft das immer so im Sand, ne? Mhm. Und gleichzeitig sind diese Leute natürlich sind Leute, die häufiger solche Dinge erleben, dann wahrscheinlich auch nicht so erpicht darauf, sich in so zu exponieren und dann gegebenenfalls noch mehr Probleme mit der Polizei zu bekommen. Nein, also was ich jetzt konkret machen würde, wäre mich tatsächlich einfach mit jedem Abschnitt da irgendwie hinsetzen und sagen, okay, wer sind denn hier eure Pappenheimer? Also jetzt natürlich nicht eine, jetzt nicht immer
mit dem Fernsehteam, mit dem Fernsehteam einmarschieren,
nicht mit,
ne, so,
nicht ja. mit dem Fernsehteam einmarschieren ja. und dann Betriebsversammlung
ja,
machen.
Ja, klar.
Aber, und dann sagen so, jetzt mal bitte alle Nazis aufstehen, ja. Aber, das kann mir keiner erklären, erzählen, dass in so einem Abschnitt nicht klar wäre den Leuten, die dort arbeiten, wer denn die Pappenheimer sind.
Ich kenne auch die politische, ja. ich kenne auch in meiner Redaktion beim Hörfunk die politische Ausrichtung der Kollegen und Kolleginnen. Ja, ja. ich kann das schon einschätzen, wer da rechtsoffen ja. ist und wer nicht. Ja, klar.
So, und ja. Meine PolizistInnen können gerne so konservativ sein, wie sie wollen. Ja. ja. Aber es geht hier ja nicht irgendwie um Konservatismus, dass man jetzt irgendwie sagt, ja, ich bin der Meinung, die Ehe ist eigentlich was nur für Männer und Frauen, ja, mhm. sondern es geht halt irgendwie darum, ja, lass mal Leichensäcke bestellen genau. und ein bisschen Munition beiseite schaffen für Tag X, wenn wir dann die ganzen linken Zecken umbringen. Ne? So. Und da kann mir, wie gesagt, keiner erzählen. Mir hat sogar mal ein Polizeigewerkschafter bei einem Treffen offen gesagt, ja, also politisch kommen wir wahrscheinlich nicht so zusammen. Ich nehme an, wenn Sie wüssten, was ich so politisch denke, dann würden Sie mich wahrscheinlich als Nazi bezeichnen. Ne? So.
Ja.
Hat er so zu mir gesagt. Das heißt, da gibt's anscheinend auch überhaupt gar keine Hemmungen, mit seiner politischen Gesinnung hinterm Zaun zu bleiben. Und das bedeutet für mich konkret, oder das führt mich konkret zu der Annahme, dass man mit ein bisschen Untersuchung das herausfinden kann, wer ja. da wie eingestellt ist. Und es gibt einfach irgendwelche Gesinnungen, da hört dann halt eben der Spaß auf. Die sind mit.
Je nachdem, wer das hier gerade hört, steht morgen in der Zeitung, Lauer fordert Gesinnungsprüfung. Ne?
Ja, natürlich. Das fände ich gut, wenn das in der Zeitung steht. Weil darauf läuft es am Ende des Tages hinaus. Aber ich finde, wenn die Gesinnungen sind, ich mache meine Arbeit und ich stehe auf den Grundfesten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ja, wenn das die eine Gesinnung ist, und die andere Gesinnung eben ist, also wie gesagt, die da oben, die müssen alle sterben und hier noch ein paar Dienstwaffen mitgenommen und so, ja. Ich finde, dann kann man das ja klar abgrenzen.
Ja.
Also es geht ja jetzt nicht um die Frage, hat dir die dritte Staffel von, weiß ich nicht, The Walking Dead gefallen, sondern es geht hier um die Frage, möchtest du deine Mitmenschen umbringen, weil du aus irgendeinem Grund der Meinung bist, dass sie sterben müssen.
Hm.
So. Und ja.
Jetzt sagst du, ich will in Pankow 6 als Direktkandidat antreten, aber das geht ja jetzt nicht so einfach, dass man sagt so, hallo, ich bin der Christopher, ich bin jetzt hier der Direktkandidat. Wie wird man Direktkandidat? Da gibt's ja dann auch nochmal intern Abläufe,
genau.
die so eine Wahl, die ich,
naja, was heißt
die ich als Wähler ja gar nicht sehe.
Also es gibt jetzt am 6. März, das ist jetzt schon also der nächste Samstag, wird es eine Aufstellungsversammlung geben. Und da ist das dann so, da werden dann die Wahlkreise aufgerufen und zwar von 9 bis 1. Das liegt daran, dass die Wahlkreise 9, jetzt lass mich lügen, 9, 8, 7 und 6 sind die eher aussichtsreicheren Wahlkreise.
Aha.
Ja.
Im Sinne und des Direktkandidaten oder der Direktkandidatin, die
im da Sinne, antritt. In dem Sinne, dass der Wahlkreis 8 seit mehreren Jahren immer direkt geholt worden ist.
Okay, verstehe, ja.
Der Wahlkreis 6 wurde auch seit 2006 immer von Andreas Otto geholt, der da antritt.
Mhm.
Der Wahlkreis 7 wurde immer wieder von der Clara West geholt, die Mitglied der SPD ist. Die hat sich aber dazu entschieden, dieses Jahr nicht mehr anzutreten. Und die, der Abstand da zwischen SPD und Grünen ist da auch nicht so groß. Das heißt, es ist gut möglich, dass dort also nochmal die Möglichkeit besteht, dass die Grünen einen dritten Wahlkreis in Pankow holen. Mhm. Ja, so. Und dann hast du natürlich, Pankow ist ja ein sehr großer Bezirk, ist ja auch der einwohnermäßig größte Bezirk in Berlin. Wenn es dann nach hinten rausgeht, hast du halt so tatsächlich so Flächenwahlkreise. Ne? Okay. Also die müssen sich tatsächlich nicht verstecken mit einem Wahlkreis, zum Beispiel in NRW oder so. Also mhm. allein nur jetzt so von der Größe her. Ne? Und diese Kreise gehen vor allen Dingen an linke SPD und einer, glaube ich, sogar leider an die AfD, mhm. die sogenannte Alternative für Deutschland. Das heißt, es wird erstmal werden erstmal die Kandidaten für diese ersten vier Wahlkreise da abgestückt, 9 bis 6, ja. Mhm. Und dann wird sich wahrscheinlich auch nochmal was in Bewegung setzen, weil der Kreisvorstand gesagt hat, er will schon, dass also auch zur Hälfte Frauen auf den auch aussichtsreichen Plätzen, aus den aussichtsreichen Wahlkreisen drauf sind.
Ja. Ja.
Das heißt, je mehr Wahlkreise entschieden sind, desto mehr Dynamik entsteht da auch nochmal. So, ja. Und ich kandidiere dann halt für den Sechser. Das wird sehr schwierig.
Also da kommen dann einfach alle Mitglieder, die im Wahlkreis leben oder so. Ich habe tatsächlich auf der Ebene überhaupt keine Ahnung, wie Politik funktioniert.
Es wählt der ganze Kreis. Also die Leute, die dann auch in diesem Kreis Pankow gemeldet sind.
Okay.
Ja.
Also und Mitglied der Partei sind.
Ja, und Mitglied der Partei.
Okay.
Ja. Genau.
So, da stellen sich dann ein paar zur Wahl. Wenn du Glück hast, wirst du gewählt.
Ja.
Wie waren eigentlich die Reaktionen, als du gesagt hast, du willst das machen? Also, weil das ist ja auch, du rüttelst dann ja auch, du kommst neu in die Partei, du sagst, ich würde hier gerne Abgeordneter werden. Du rüttelst ja wahrscheinlich auch am berühmten Zaun, an dem Schröder damals gerüttelt.
Ja, ich glaube, dass viele Mitglieder von Bündnis 90, die Grünen, die das jetzt mitbekommen haben, das irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. Und die Stimmung am 23. War mir gegenüber, würde ich schon auch so als feindselig beschreiben. Ich habe sie zumindest so empfunden. Ne?
Aha.
Also jetzt natürlich nicht von allen.
In der Partei oder auch von Presse und Öffentlichkeit.
Presse und Öffentlichkeit war ja easy peasy lemon squeezy. Ne? Also habe ich ja hier die Taz angerufen, der Tagesspiegel und das Neue Deutschland, die wollten dann halt so wissen, ja, Herr Lauer, was wollen Sie denn machen? Und ich habe ja auch ganz realistisch meine Chancen da skizziert und gesagt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich da jetzt sehr große Chancen habe, aber ich versuche. Also ich habe halt, wie gesagt, das, was ich vorhin gesagt habe, ne, ich habe halt nichts zu verlieren.
Ja.
Und das nehme ich auch ernst, dass ich nichts zu verlieren habe. Und ich weiß natürlich, dass viele Leute in Pankow das jetzt wahrscheinlich nicht so gut finden werden. Das habe ich ja auch an den Fragen gemerkt. Da wurden da in den Chat so Fragen geschrieben wie...
Welchen Chat?
Da gab es dann so eine Vorstellung über so einen, das war leider nicht Zoom, sondern irgendwas anderes, Go-To heißt das, ja, also irgend so eine Videochat-Geschichte,
also die mich ohnehin. Kandidatenvorstellung per Online-Konferenz.
Per Online, so, ja, genau. Okay. Und dann gab es da auch einen Chat und dann wurden da so Fragen gestellt, wie was hätte ich denn in den letzten Monaten an der grünen Basis in Pankow und so gemacht, ne? So. Und das waren natürlich erkennbare Trollfragen, weil den Fragenden natürlich klar war, dass ich bisher da noch nicht groß in Erscheinung getreten bin im Kreisverband.
Das würde jetzt, wenn ich das, also das bedeutet, denen ist vollkommen wurscht, dass du 5 Jahre Erfahrung im Abgeordnetenhaus hast als Innenpolitiker, dass du vor allen Dingen auch 5 Jahre Erfahrung mit Shitstorms hast, die du abgekriegt hast. Das ist denen alles egal. Hauptsache, du hast an der Basis irgendetwas nicht näher Definiertes gemacht. Was hättest du denn machen können? Oder soll? Also was erwartet also, man von so einem Neumitglied?
Also erstens weiß ich nicht, ob diese zwei, drei Fragen, die da kamen, also diese zwei, drei eindeutigen Trollfragen, ja, ob die repräsentativ sind für diesen Kreisverband oder nicht. Ne? Es ist aber mit Sicherheit so, da mache ich mir auch keine Illusionen, das hast du ja nicht nur bei Parteien so, sondern auch bei Firmen oder anderen Vereinen, dass natürlich neue Leute, die auch einen Machtanspruch irgendwie formulieren, immer komisch angeguckt werden.
Ja.
Ne?
Ja, wobei bei Firmen es ja in der Regel so ist oder so sein sollte, dass die neuen Leute, die einen Machtanspruch formulieren, genau deswegen die neuen Leute sind. Also du stellst ja niemanden ein, der keine Ahnung von nichts hat und lässt ihn dann einen Machtanspruch formulieren. Darum
es gibt ja auch in Firmen so Lokalfürstentümer und dann fühlen sich Leute in anderen Führungspositionen direkt bedroht, weil eine andere Führungskraft eingestellt worden ist und so. Ne? Also will damit sagen, der oder die Neue wird natürlich immer schon kritisch beäugt. Und ich glaube, was man sagen kann jetzt bei den Grünen ist, du hast das so formuliert mit, dass den Leuten das egal ist, was ich im Abgeordnetenhaus gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ja,
also ich würde halt denken, okay, ich kann den Typen vielleicht persönlich nicht leiden, aus welchen Gründen auch immer, aber der hat mehr Erfahrung als viele andere, die hier rumrennen, den lasse ich jetzt mal vor.
Ja, aber so denken die Leute ja nicht.
So geht Politik nicht, ne?
So geht Politik nicht. Das ist ja nicht ein Qualifikations-, also da geht's ja, ne, kommen wir wieder auf Jens Spahn, es geht erkennbar nicht um Qualifikation. Sondern es geht natürlich auch darum, wie du dich in dieses soziale Gefüge Partei einfügst. Ja. Ne? Und ich habe das ja an anderer Stelle auch schon mal so formuliert. Mein Problem ist wahrscheinlich, dass ich zwar ein sehr guter Abgeordneter bin, ja, aber ein sehr schlechter Parteipolitiker. Ne?
Keine gute Gesellschaft.
Ja, eigentlich komme ich mit den meisten Menschen ziemlich gut irgendwie klar. Wo es halt echt ein bisschen schwierig wird, ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, die Leute begegnen mir eh feindselig. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, mich in irgendeiner Form vorzustellen und zu beweisen. Mhm. Ja. Und also ich weiß, dass ich damit vielen Leuten auf den Schlips wahrscheinlich trete, auch jetzt durch meine Kandidatur in dem Wahlkreis 6. Das war ja auch so eine etwas, was nicht so gut gelaufen ist, weil ich an dieser Vorstellungsgeschichte eben nicht wusste, wie da das genaue Prozedere ist.
Ja.
Weil ich da irgendeine Mail, die über irgendeinen Verteiler gegangen ist, auf dem ich anscheinend nicht drauf bin, verpasst habe. Jedenfalls war mir nicht klar, dass das schon die Veranstaltung ist, wo die Leute genau den Wahlkreis nennen müssen, auf den sie kandidieren.
Oha.
Und dann stellte ich fest, dass ich auf einmal gegen eine junge, ambitionierte Frau antrete.
Ja.
Und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. So, also die Grünen nehmen das mit diesem Frauenstatut ja sehr ernst. Ich nehme das auch irgendwie sehr ernst. Ich habe mich ja damals bei den Piraten schon auch für eine Frauenquote ausgesprochen. Ich würde auch noch viel weiter gehen und sagen, okay, du brauchst auch irgendwie Leute mit Migrationsgeschichte oder meinetwegen auch Leute, die ein bisschen Neurodiversität irgendwie reinbringen. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel ADHS, womit ich mich auch im Abgeordnetenhaus gerne mehr beschäftigen würde. Und ich hatte, also ich, deswegen war mir das im Nachgang sehr unangenehm. Ich habe mit der Julia Schneider dann auch irgendwie telefoniert und habe mit der das geklärt.
Ja.
Hatte ich überhaupt keine Lust drauf, ja. Der Wahlkreis 6 wird halt gehalten von einem Urgestein der Grünen Pankow. Das ist der Andreas Otto, der war schon Mitglied bei Bündnis 90, ja. Und kann man auch alles in der Wikipedia nachlesen. Es war 2006 der erste ostdeutsche Direktwahlkreis, der von den Grünen geholt worden ist, ja.
Mhm. Ein Traditionswahlkreis sozusagen.
Da schwingt viel Historie und Tradition mit. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, Andreas Otto macht das jetzt seit 15 Jahren. Und wenn er jetzt nochmal gewählt würde er es dann 20 Jahre lang machen im Berliner Abgeordneten.
Hat die Grüne Partei oder zumindest der Pankow hat Teil der Grünen Partei die Kraft, Traditionen auch ja zu brechen? Weil das müssten sie ja tun, wenn sie dich als Direktkandidaten wählen wollten. Ne?
Weiß ich nicht. Ich sage halt einfach nur, bevor ich jetzt auf aussichtsreichen Direktwahlkreisen gegen Frauen kandidiere, kandidiere ich halt lieber gegen einen Mann.
Und gegen eine Tradition.
Wenn das bedeutet, dass ich gegen den Platzhirsch kandidiere, mit dem auch sehr viel Tradition verbunden ist, dann ist das halt so.
Ja.
Ne? Aber
es ist dann also, so irgendjemand muss es ja machen, oder wie meinst du?
Nö, nicht irgendjemand muss es ja machen, aber ich finde...
Na, irgendwo musst du es machen, ja.
Ja, aber es heißt, irgendwo muss ich es machen. Ich finde halt einfach, weißt du, wenn der jetzt letztes Jahr zum ersten Mal den Wahlkreis geholt hätte, mhm. ja, dann würde ich sagen, ja, okay, ist jetzt vielleicht auch irgendwie nicht so clever, aber wenn du dreimal den Wahlkreis holst, und muss man auch sagen, ich habe mir die Erst- und Zweitstimmen angeguckt, da ist jetzt die Differenz jetzt auch nicht so groß, dass man jetzt sagt, oder dass ich jetzt beim Draufgucken sagen würde, oh, das hat jetzt aber was mit der Person zu tun.
Ja.
Ja. Dann wüsste ich jetzt nicht, warum das heilig sein sollte, da nicht dagegen anzutreten.
Wegen der Tradition, weißt du? Ja.
Ja, klar, ich trete Leute damit irgendwie auf den Schlips. Ich weiß auch, dass ich damit irgendwie Leuten auf den Schlips trete, aber du hast dann ja zwei Kandidaten, die dann schon mal im Abgeordnetenhaus waren. Mhm. Ja.
Und dann kann man sich angucken, was haben die denn eigentlich im Abgeordnetenhaus gemacht?
Genau, was haben die eigentlich im Abgeordnetenhaus gemacht? Was hat der Andreas Otto 15 Jahre im Abgeordnetenhaus gemacht? Was hat der Christopher Lau in 5 Jahren im Abgeordnetenhaus gemacht?
Ja.
Und dann kann man vergleichen, möchte ich das nicht? Ja. Oder finde ich jetzt den Andreas Otto besser als den Christopher Lauer? Das ist natürlich, glaube ich...
Das ist ein ziemlich technokratischer Blick auf die ganze Sache.
Das ist natürlich auch naiv, zu glauben, dass jetzt irgendwie alle Mitglieder der Grünen Pankow sich das da angucken, sondern da werden wahrscheinlich die meisten einfach sehr sauer sein und mich nicht wählen. So. Und dann ist
kannst
das
du,
halt so.
Kannst du oder könntest du irgendwas dagegen tun, dass die meisten sehr sauer sind und dich nicht wählen? Was könntest du machen, dass sie nicht sagen, boah, der Andreas ist so ein netter Typ und jetzt kommt der böse Christopher und will ihm den Job wegnehmen?
Ich kann halt einfach, was ich halt machen kann, ist natürlich auf meinen Track Record zu verweisen. Der ist natürlich noch immer, das ist natürlich noch immer irgendwie sehr technokratisch, ja.
Ja, eben. Also aber selbst wenn du in den 5 Jahren im Abgeordnetenhaus 10-mal so viel gute Sachen gemacht hättest wie dein Gegner in 15 Jahren, müsste ich ja immer noch eine Vernunftsentscheidung treffen. Die treffe ich im Zweifelsfall ja nicht, wenn ich in so einem Traditionswolke mich aufhalte und mich entscheide, wie ich mich immer entschieden habe, weil ich es ja aus irgendwelchen, ich sag mal, transzendenten Gründen für richtig halte.
Ja, aber damit muss ich halt leben. Also ich glaube, der Punkt ist halt einfach der, dass wenn man meine Kandidatur scheiße findet, wenn man die Idee, dass ich für Bündnis 90 die Grüne im Abgeordnetenhaus Politik mache, scheiße findet, dann wird man immer Gründe finden, warum man das doof findet. Also immer. Klar, man kann mir die kurze Parteimitgliedschaft irgendwie vorhalten. Man kann mir vorhalten, dass ich in der SPD Mitglied war, wo Robert Habeck sagt, er möchte mit der SPD regieren, weil er dort die größten Schnittmengen sieht. Ja, man kann mir alles Mögliche vorwerfen. Mein Auftritt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Es wird auch mit Sicherheit Tweets aus dem Jahr 2012 geben, wo ich mich abfällig über Bündnis 90 die Grünen geäußert habe. Es gibt 1000 Gründe, wenn man denn jetzt tatsächlich Gründe suchen will. Ja. Und das ist aber auch meine Erfahrung in den letzten jetzt mittlerweile 12 Jahren Politik seit der Piratenpartei, dass Leute, die einen gut finden, finden halt immer Gründe, warum sie einen gut finden. Und Leute, die einen scheiße finden, finden immer Gründe, warum sie irgendwas scheiße finden sollen. Ich kann halt nur sagen, was ich im Abgeordnetenhaus machen will. Das ist, wie gesagt, Innenpolitik. Das ist ein stärkerer Kampf für die Dekarbonisierung Berlins. Ja. Das ist ein Ausbau der Gewaltschutzambulanz an der Charité, die ja auf meinem Mist auch gewachsen ist. Und das wäre dann tatsächlich noch die Frage, ne, so ein bisschen Neurodiversität in die, oder zumindest das Verständnis für Neurodiversität in die Berliner Verwaltung zu bringen. Weil es Menschen, die kein ADHS haben, glaube ich, schwer ist zu vermitteln, wie schwierig das manchmal sein kann, eine Frist ordentlich einzuhalten oder ein Formular auszufüllen oder sich in einem belebten Bahnhof zurechtzufinden. Und ich glaube, Leute mit ADHS, aber auch Autismus, das ist ja alles auch irgendwie so ein Spektrum, die haben ohnehin eine schlechte Lobby in der Politik. So, ne?
Ja, klar.
Das würde ich halt auch gerne in Angriff nehmen. Ja, und dann kann man sich halt irgendwie überlegen, ob man das jetzt überzeugender findet als das, was Andreas Otto machen möchte.
Ja. Du sagst, du hast kaum Chancen, aber wenn du es nicht versuchst, dann ärgerst du dich den Rest deines Lebens. Wenn es nicht klappt, was machst du dann? Also am 6.3., am 6. März ist Aufstellungsversammlung, da wird dann abgestimmt. Eventuell, es steht dann am Abend fest, du wirst Direktkandidat oder du wirst es nicht. Wenn du Direktkandidat wirst, wirst du Plakate kleben, wirst am Stand stehen, wirst von Tür zu Tür laufen. Also das, was man halt so macht, wenn man gewählt werden will. Oder das, was man machen kann unter Pandemiebedingungen. Aber was, wenn nicht? Trittst du dann aus der Partei aus und sagst, okay, das war's jetzt mit Politik, ich mache jetzt was ganz anderes. Ich mache jetzt was mit Holz.
Naja, also ich habe total gerne Sachen mit Holz gemacht. Wir hatten Holzwerken in der Schule, da habe ich immer eine 1 gekriegt, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Also Holz ist tatsächlich ein geiler Werkstoff. Nee, ich mache nichts mit Holz, sondern ich würde tatsächlich von dem Ergebnis bei dieser Aufstellungsversammlung würde ich halt abhängig machen, wie viel, ob ich noch es probiere auf einem anderen Wahlkreis.
Ja.
Ja? Und wenn nicht, kann ich noch mal sehr tief in mich gehen und gucken, ob ich nicht dann doch bei der Aufstellungsversammlung der Grünen Berlin auf einen Listenplatz kandidiere.
Ja.
Ja. Und ich werde mit Sicherheit Wahlkampf machen für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus Wahlkampf.
Ja. Also egal, was kommt. Also auch wenn du...
Ja,
wenn,
okay. Also aber halt wieder, ne, also Einschränkung, Pandemie, ne?
Ja,
aber,
das ist völlig klar.
Ich hab viel Erfahrung in Wahlkämpfen sammeln können, vor allen Dingen bei der Piratenpartei. Ich habe ja an der Kampagne, die dann dazu führte, dass die Piraten mit 8,9% ins Berliner Abgeordnetenhaus reingewählt worden sind, maßgeblich mitgearbeitet.
Warum hänge ich überhaupt hier? Sie gehen hier.
Warum hänge ich hier eigentlich? Ihr geht doch eh nicht wählen. Ja, das Plakat würde ich auch gerne wieder aufhängen, aber diesmal halt für die Grünen. Also Wahlkampf, gerne. Ich bringe mich da irgendwie gerne ein. Ich habe Bock, mich wieder mehr politisch einzubringen.
Hast du das Sitzfleisch, es dann vielleicht bis zur nächsten Abgeordnetenhauswahl durchzuhalten und es dann nochmal zu versuchen?
Ja, schauen wir mal, dann sehen wir mal, ne? Ja. Also ich bin irgendwie ein...
Na gut, diese GmbH, die ist ja auch noch in deinem Kopf.
Also
ja,
sagen wir mal so, ne? Die letzten Jahre waren für mich tatsächlich auch jetzt nicht so einfach, weil ich mit diesem Ausscheiden aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, da hatte ich schon auch ein bisschen dran zu knabbern.
Klar. Ne?
Also wir dürfen ja auch alle, also erstens war diese Zeit sowieso traumatisch und dann war sie am Ende zum Schluss nochmal extra traumatisch, weil haben ja auch alle schon wieder verdrängt, aber ein Kollege, oder was heißt Kollege, ein Mitglied meiner Fraktion hat ja dann kurz vor der Abgeordnetenhauswahl 2016 hat ja dann noch mal eine andere Person umgebracht und sich selbst.
Ja.
Das war einfach nur krass. Das war krass. Und also auch einmal die Tat, was da passiert ist, aber auch zu wissen, dass so ein Mensch irgendwie 5 Jahre lang in jeder Plenarsitzung hinter einem gesessen hat und dass der also auch, wenn der Waffen ins Parlament gebracht hätte oder so, wäre der ja an der Tür nicht kontrolliert worden. Ne? Das da dankt man dann schon, also ich bin nicht mehr religiös, aber da dankt man dann schon so seinem Schutzengel. Ne?
Ja.
Ich hatte einfach sehr, sehr daran zu knabbern, auch natürlich an dem Bedeutungsverlust. Ne?
Ja klar, also, vor allen Dingen, wenn du so jung, so erfolgreich bist, das tut einem in der Regel nie gut. Ja.
Naja, aber das heißt, es tut einem nicht gut. Also mir hat das, solange dieser Erfolg da war, schon sehr gut getan. Ne? Aber in dem Moment, in dem ich da aus dem Abgeordnetenhaus ausgeschieden bin, war das natürlich nochmal eine Umstellung, da hatte ich an mir zu arbeiten. Mhm. Und ich bin dann so ein bisschen in die Technik und in die Wissenschafts- und Technikgeschichte geflüchtet, habe meinen Bachelor fertig gemacht, habe jetzt meinen Master fertig gemacht, habe da tolle Sachen über Werner von Braun herausgefunden, habe da ein bisschen die Werner von Braun-Geschichtsschreibung aufgemischt. Das war schon gut, ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, da noch eine Dissertation zu machen oder so, ja. Gleichzeitig sehe ich aber, wie gesagt, das Problem mit den 10 Jahren, ne? Mhm. Also ich kann die allerschönste Dissertation über Werner von Braun schreiben, ja. Es bringt mir irgendwie nichts, wenn unser Planet menschliches Leben nicht mehr ermöglicht und wir hier, weiß ich nicht, eine Freiluftaufführung von Mad Max Fury Road machen. Ja, also deswegen habe ich da schon oder hätte ich gerne andere Prioritäten. Ne? Also klar, irgendwas geht immer. Ich meine, ich verdiene mein Geld im Moment hauptsächlich mit Podcasten. Mhm. Ja? Ich könnte gucken, wie ich diese NGO zum Laufen kriege und das so, sag ich mal, begleite das Thema. Ja, aber ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, dass es immer ein Unterschied ist, ob du Bittsteller bist bei einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus oder ob du eben da selber sitzt und eben auch einen ganz anderen Zugriff auf Ressourcen hast, einen ganz anderen Zugriff auf Informationen durch den Senat und du natürlich auch in dem Falle, in dem Bündnis 90 die Grünen die regierende Bürgermeisterin stellen sollten, nochmal auch eine ganz andere Möglichkeit hast, in der Regierung Politik zu machen. Mhm. Und ich habe schon sehr viel aus der Opposition heraus geschafft. Und ich fände es einfach mal interessant, ob es zum Beispiel nicht gelingen könnte, aus der Regierung noch mehr zu schaffen und auf den Weg zu bringen.
Ja. Wäre eigentlich sowas wie Bundestag oder Europaparlament auch eine Option für dich oder ist das zu weit weg von da, wo du gerade innerhalb dieses Systems stehst?
Naja, aber es heißt Option für mich, ne? Wenn du mich jetzt fragst.
Ja klar, wenn dich der Ruf ereilt, dann natürlich.
Willst du Bundeskanzler werden, würde ich so sagen, ja klar, wann soll ich anfangen, ne? Aber
Also Abgeordnetenauswahl wird nichts, also du wirst nicht, entweder wirst du kein Direktkandidat oder du wirst Direktkandidat, wirst nicht gewählt.
Also
gibt's dann irgendwie einen Weg für dich zu sagen, versuche ich jetzt mit dem Bundestag oder mit dem EP?
Also die Bundestagswahl ist dieses Jahr ja zeitgleich zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Da sind, was den Bundestag angeht, alle Messen schon gesungen. Ja. Die Liste wird zwar noch aufgestellt, aber ich glaube, ich hätte auf einer Bundestagsliste noch weniger Chancen als auf einer Abgeordnetenhauswahlliste. Mhm. Und ganz ehrlich, sagen wir mal so, Das ist natürlich irgendwie reizvoll, Bundestag und Europaparlament, aber ganz ehrlich, ich finde das Berliner Abgeordnetenhaus schön. Das macht Spaß, ja. Da kannst du viel bewegen. Das ist zwar auch mühsam und nervig und ich habe oft im Strahl gekotzt, aber ich war tatsächlich überrascht, wie viel ich aus der Opposition heraus bewirken konnte. Ne? Also diese ganzen Themen, über die wir gesprochen haben. Ne? Funkzellenabfrage. Das Land Berlin hat jetzt ein SMS-Benachrichtigungssystem für Leute, die in so eine Funkzellenabfrage reingekommen sind. Das haben wir damals angeregt. Mhm. Ne? Die Polizei hat zum Beispiel die Art und Weise, wie sie ihre kriminalitätsbelasteten Orte einstuft. Kriminalitätsbelastete Orte, das sind so Bereiche, da kann die Berliner Polizei nach allgemeinem Sicherheits- und Ordnungsgesetz sagen, hier gelten andere Regeln bezüglich der, sag ich mal, verdachtslosen Überprüfung von Menschen. Und als ich noch im Abgeordnetenhaus war, war das halt so, dass diese Orte, die waren nicht bekannt, die wurden geheim gehalten und gleichzeitig konnte dich die Polizei dort aber anlasslos kontrollieren, ja, deine Personalien aufnehmen und dich dort durchsuchen. Und das ist natürlich schon ein starker Grundrechtseingriff und das Problem war halt auch einfach, dass die Leute einfach überhaupt nicht wussten, wo waren denn jetzt diese Gebiete. Also es ist in Berlin so, du kannst nicht einfach so von einem Polizisten, einer Polizistin festgehalten und durchsucht werden. Das geht halt einfach nicht, sondern da muss es immer einen konkreten Anlass geben. Ich meine, gut, den konstruieren die im Zweifel natürlich schnell, aber am Ende des Tages bedeutet das, dass du, wenn du jetzt nur Brötchen holen gehst, ja, können die dich nicht einfach irgendwie anhalten und sagen, entschuldigen Sie mal, zeigen Sie mal Ihren Ausweis oder so. Ja. Da wurde das komplette System, wie die diese kriminalitätsbelasteten Orte vergeben, wurde geändert und seit dieser Legislaturperiode sind diese Orte auch auf der Webseite der Innenverwaltung in Berlin veröffentlicht. Ja, so. Und das sind alles so Erfolge, wo ich gemerkt habe, durch beharrliches Arbeiten in der Opposition, wenn man halt seinen Kontrollauftrag ernst nimmt, dann setzt das die Regierung schon unter Druck, insbesondere in Bereichen, wo sie sieht, okay, wenn wir hier nichts tun, könnten wir vor Gericht, wenn da jemand vors Verwaltungsgericht geht, könnten wir unterliegen. Dann müssen wir es eh neu machen, also machen wir es jetzt direkt schön. Dann werden wir auch nicht verklagt, sparen wir uns Zeit und Nerven. Ne? So. Und das macht einfach Spaß. Das macht Spaß, wenn du siehst, da verändern sich Dinge.
Ja. Heißt das, dass in so einem Landtag die zu bohrenden Bretter ein bisschen dünner sind als im Bundestag oder im EP?
Nö, ich glaube, die sind überall gleich dick, weil am Ende musst du ja nicht nur dich selbst überzeugen und deine Fraktion, sondern auch eine Mehrheit im Parlament. Das ist gerade in einer Dreierkonstellation irgendwie auch nicht so einfach. Dann, das habe ich halt mitgekriegt, in dieser Legislaturperiode steht sich Rot-Rot-Grün ja leider selber so ein bisschen auf den Füßen, weil man irgendwie dem anderen nicht so richtig die Erfolge gönnt. Ja, das ist immer schade. Das heißt, das ist natürlich immer eine Herausforderung, andere von seinen Projekten oder Ideen da halt zu überzeugen. Da braucht man natürlich auch einen langen Atem. Aber ich sag mal, wenn du im Parlament bist, hast du natürlich deutlich mehr Möglichkeiten und Ressourcen, als das nicht zu tun. Also ich meine, man darf halt echt nicht vergessen, es ist ein unglaublicher Luxus, dafür dann bezahlt zu werden, sich den ganzen Tag mit Politik beschäftigen zu dürfen und konkrete Politik machen zu dürfen. Ja. Ich habe das immer sehr genossen, weil man da natürlich seine Zeit auch sehr frei einteilen kann, was mir entgegenkam. Deswegen ist das schon ein cooler Job. Das ist wahrscheinlich auch im Bundestag und auch im Europaparlament irgendwie ein cooler Job. Ich glaube aber, dass die Klimakrise vor allen Dingen auch auf lokaler Ebene angegangen wird. Also weißt du, der Bund kann so viel Gesetze beschließen, wie er möchte. Das bringt nicht die landeseigenen Wohnungsunternehmen dazu, auf ihre Liegenschaften Solarzellen zu bauen. Ja. Oder ihre Häuser in Null-Energie-Häuser umzubauen. Sondern das bedeutet, du musst es vor Ort machen. Ja. Und ich glaube, man sieht auch an diesem, wie heißt der? Ich glaube, Digitalpakt Schule. Ne?
Ja.
Man sieht an diesem Digitalpakt Schule zum Beispiel, wo oft das Problem ist in der Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern. Ja, du hast dann zwar den Bund, ja, wo der Bundestag dann hier sagt, so hier, ne, 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung von Schulen, alles schön und gut, ne? Ja, und dann macht sich wieder, und das ist ja ein ganz großes Problem in der Politik, und das sehen wir gerade bei Corona ja auch, dann macht sich keiner Gedanken über die sogenannte Execution.
Die Umsetzung.
Ja? Die Umsetzung. Ne? Du kannst halt nicht nur die ganze Zeit sagen, hier und da haben wir nochmal 5 Milliarden in den Haushalt gestellt, sondern am Ende des Tages kommt es halt irgendwie darauf an, dass der Scheiß bei den Ländern auch ankommt. Und da sieht man ja jetzt, dass erst ein Bruchteil dieser 5 Milliarden Euro überhaupt eingesetzt worden sind. Und das bedeutet, du brauchst gerade bei so einer komplexen Aufgabe wie der Bewältigung der Klimakrise, klar muss sich da Deutschland unilateral auf EU und auch anderen Ebenen der Welt dafür einsetzen, dass es, weiß ich nicht, zum Beispiel einen festen CO2-Preis irgendwie gibt, ja, oder sag ich mal verbindlichere Klimaziele und so, aber gleichzeitig müssen die Leute vor Ort halt auch dann tatsächlich gucken, dass das umgesetzt wird, dass da irgendwas von auf die Straße kommt. Und das passiert in meinen Augen ohnehin zu wenig in der Politik, weil ich sag mal spätestens so in den 80er Jahren ist ja die Generation von PolitikerInnen ausgestorben, die quasi noch aktiv, sag ich mal, den Zweiten Weltkrieg irgendwie erlebt haben und möglicherweise auch den Aufstieg des Dritten Reiches und so, ja. Und das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast schon mal an anderer Stelle gesagt, aber diese Menschen wurden natürlich noch mal auf eine ganz andere Art und Weise politisiert. Die wussten, wozu gewisse Dinge folgen können und dass politisch eben sehr viel möglich ist. Ne? Also ich glaube, dass sich die Leute in den 20er Jahren in Deutschland auch nicht vorstellen konnten, dass dieser komische Hitler mit dieser komischen NSDAP, dass die mal irgendwie den Reichskanzler stellen. Ne? So. Und dann haben sie es aber gemacht und dann haben sie dieses Land auf eine sehr dramatische Art und Weise umgebaut. Und das fehlt halt, dieses Bewusstsein, sondern die Bundesrepublik Deutschland ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen dadurch gesegnet gewesen, dass halt alles irgendwie sehr erfolgreich und sehr gleichförmig lief und man halt eben wusste, seine im Zweiten Weltkrieg aufgebauten Industriekapazitäten eben ordentlich zu nutzen.
Verwalten.
Ja, so. Und zu verwalten. Und das ist halt, glaube ich, der Punkt, dass danach eine Generation von PolitikerInnen drangekommen ist. Man nennt sie auch.
Ja, okay. Du meinst meine Generation, ja, okay.
Ja, auch die, ne? Aber wobei, ich meine, Jens Spahn ist Millennial, stimmt, ne? Noch schlimmer. Ja, der ist, wenn man Millennial konservativ rechnet und sagt, alle Leute, die ab 1980 geboren worden sind, sind Millennials, dann ist Jens Spahn als 1980 Geborener ein Millennial. Jedenfalls, die Politik wird in meinen Augen vor allen Dingen durch Leute dominiert, die halt das Verwalten gewohnt sind, weil halt alles immer irgendwie dann doch so lief. Und du halt eben eine Verwaltung hattest, die jahrzehntelang jede Einsparung weggesteckt hat, weil die Leute ein sehr hohes Arbeitsethos haben. Aber ich sag mal, die Leute mit dem, Arbeitsethos, was du noch irgendwie hattest, wenn du in den 50er Jahren oder 60er Jahren aufgewachsen bist, ja. Die fehlen jetzt mittlerweile auch, ne? Womit ich jetzt nicht sagen will, dass die Verwaltung irgendwie scheiße ist, aber ich sag mal, die Verwaltung ist auch nicht mehr so leistungsfähig und flexibel, wie sie das mal vielleicht war. Und das bedeutet in meinen Augen, dass sich Deutschland, aber auch Berlin ganz konkret, erstmal wieder so Kernkompetenzen zurückerarbeiten muss. Insbesondere, wenn es um die Frage geht, wie setze ich denn eigentlich Dinge dann konkret um? Ne? Das sieht man, finde ich, also ganz schön bei der Corona-Pandemie. Ich bin tatsächlich, sagen wir mal so, ich bin nicht verblüfft, dass es keinen konkreten Plan gab, wie man wenn so eine Pandemie passiert, was man dann macht, ja. Was ich aber krass finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es selbst ein Jahr nach Beginn dieser Pandemie keinen Plan zu geben scheint, wie man damit umgeht. Außer, dass man sagt, ach komm, Geld ist billig, wir hauen wieder Hilfen raus, verklausulieren das aber so, dass ein normalsterblicher Selbstständiger das dann doch nicht beantragen kann, weil es keine...
Weil er keine sozialversicherungspflichtigen Jobs schafft, ja.
Ja, irgendwie so. Also es ist, ja, oder auch, ich meine, das ist ja selbst die sozialversicherungspflichtige Jobs haben, da gibt's doch dieses Beispiel von irgendwelchen Corona-Hilfen, die dann an GmbHs und so ausgezahlt werden. Dann ist aber eine Bedingung, dass sich die Leute, die diese Corona-Hilfen bekommen, davon kein Geschäftsführergehalt auszahlen dürfen. Ja, wie soll das funktionieren, ne? Sagen wir mal, und so, also bedeutet am Ende des Tages dieses Thema Umsetzung, das ist mir dann doch wirklich irgendwie sehr wichtig und dass man da nochmal auch drauf guckt, dass man da also sowohl das Parlament als auch die Verwaltung ertüchtigt, nicht nur von irgendwelchen Dingen zu reden, sondern sie dann auch tatsächlich am Ende auf die Straße zu bringen.
Christopher Lauer, vielen Dank.
Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit.
Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.
Redet, ist nicht tot.